Und haben dann gesagt, okay, wir müssen zu diesem Markenkern zurückfinden.
Wie geht man als Firma eigentlich damit um, wenn man im Arbeitsalltag den Fokus auf den eigenen Markenkern verliert? Vor genau diesem Problem stand My Müsli vor einiger Zeit, was sie vor eine große Herausforderung gestellt hat.
Wir haben aber auch gemerkt, dass es natürlich wahnsinnig...
Im Podcast geht es darum, welche Maßnahmen ihnen geholfen haben, um diese Herausforderung zu meistern.
Wichtig ist dann eben, das auch mutig durchzuziehen und dann nicht wieder mit Kompromissen anzufangen.
Und sie geben abschließend noch praktische Tipps für Unternehmen, die in einer ähnlichen Situation sind.
Erstmal würde ich mich fragen, woher kommt denn das Gefühl, dass was verändert werden muss? Da würde ich vermutlich...
So, ja, herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr heute beide da seid und dass wir heute auch das Thema Rebranding mal aus zwei unterschiedlichen Perspektiven besprechen können. Wir hatten erst vor ein paar Wochen Westwing im Podcast, die auch viel über das Thema Rebranding gesprochen hatten. Das war ja auch ein großes Thema bei ihnen dieses Jahr und deswegen super gut, dass wir auch nochmal sprechen und dass wir mal einen kompletten Rundumschlag zum Thema Rebranding nochmal machen können. Und das von der zweiten Marke noch mal kennenlernen. Wie kam's zum Rebranding von My Müsli dieses Jahr? Was war der große ausschlaggebende Punkt, dass man als Marke sagt, ich glaube, was uns jetzt hilft, ist ein Rebranding?
Genau, so die Entscheidung ist eigentlich letztes Jahr gefallen, im Sommer 2022. Da haben wir nämlich eine große Kundenbefragung gemacht mit einer Agentur zusammen. Und haben wirklich unsere eigenen Kunden befragt, aber auch eben den Markt, also noch nicht unsere Kunden. Wieso kaufen Sie eigentlich mehr Müsli? Was schätzen Sie besonders an der Marke? Und wieso kaufen Sie vielleicht auch nicht mehr, in Klammern? Was können wir vielleicht ändern, damit Sie eben doch von Leuten, die uns schon kennen, hin zu Käufern werden? Und haben uns das die Ergebnisse dann eben ganz genau angeschaut. Und waren erstmal offen, was der Outcome sein würde. Also wir haben damals noch nicht gesagt, wir müssen jetzt ein Rebranding machen, sondern erst war eben diese Kundenbefragung da und die Ergebnisse waren da. Und dann haben wir gemerkt, okay, was unsere Kunden besonders an uns schätzen, ist eigentlich ganz cool, ist nämlich eigentlich der Kern unserer Marke, nämlich individuelles Premium-Bio-Müsli. Und wir haben aber auch gemerkt, dass wir in den letzten Jahren so ein bisschen vielleicht von diesem Kern abgerückt sind und nicht immer ganz stringent waren, aus verschiedenen Gründen, auf die wir später bestimmt noch eingehen können. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen zu diesem Markenkern zurückfinden. Und dafür ist wahrscheinlich ein Rebranding richtig und wichtig und haben uns dann eben mit Partners Creative Consultancy und Kyra eben zusammengetan, um eben dann zu eruieren, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Und wie sollte eben das Rebranding dann wirklich genau aussehen, um eben genau zu diesem Markenkern wieder zurückzufinden?
Was war damals die Antwort auf die Frage, warum man euch nicht kauft?
Da gab es natürlich ganz verschiedene Antworten. Aber was tatsächlich eben rauskam, ist, dass ja vielen noch nicht Kunden quasi der Markenkern nicht bewusst war, wofür wir eigentlich stehen. Also da war diese Diskrepanz eben ganz stark zu erkennen zwischen den Leuten, die uns kennen und mögen, die eben genau wissen, wofür wir stehen, die auch unsere Vorteile ganz genau kennen, und den Leuten, die uns eben noch nicht kaufen oder kaufen möchten, wo eben klar wurde, okay, die haben auch noch gar nicht verstanden, warum sie uns eigentlich kaufen sollten, wofür die Marke eigentlich steht, was die Vorteile sind von My Müsli. Und da haben wir dann beschlossen, okay, wir müssen eben besser erzählen, was die Marke eigentlich ausmacht. Und das haben wir vielleicht früher zu Beginn sehr gut gemacht und deswegen haben wir auch die vielen Fans und Kunden gewonnen. Aber sind dann so ein bisschen davon abgerückt und haben dann eben verpasst, den einen oder anderen Kunden eben richtig abzuholen und auch zu einem Fan zu machen.
War auch ein ausschlaggebender Punkt, dass du sagst es gerade, wir sind vielleicht ein bisschen davon abgerückt, dass ihr die Shops geschlossen habt, die ihr in Deutschland hattet und nur noch auf komplett online gegangen seid, jetzt was eure Marke angeht. Ich weiß, ihr seid ja auch noch in Supermärkten, aber hat das auch damit quasi zu tun gehabt, dass ihr einfach einen Teil von eurer Marke sehr in das Online-Geschäft verlagert habt und nicht mehr in euren eigenen Stores mit Kunden agiert habt?
Also das kam so aus der Umfrage wirklich gar nicht raus und ich würde es auch nicht denken wollen. Wir sind ja eine Online-Marke, wir sind so gestartet damals 2007, nur online, auch das Produkt, das damals da war, war quasi nur online verkaufbar, weil es ging ja um individuelles Premium-Müsli, also wenn man sich wirklich online selbst zusammenstellt, was auch bis heute eben der Kern ist von uns. Die Stores waren eine Verlängerung eines Verkaufskanals, der für eine gewisse Zeit bestimmt sinnvoll und auch richtig war, aber auch irgendwann dann eben ja nicht mehr zu uns gepasst hat. Und jetzt fokussieren wir uns eben ganz stark auf Online, aber eben auch auf die Supermärkte, wo man uns eben finden kann. Und das ist für uns aktuell eben die richtige Vertriebskanalstrategie.
Vielleicht, bevor wir gleich in das My Müsli Rebranding reingehen, einmal an dich, Kira, die Frage. Du als Rebranding-Expertin auch, was gibt's denn noch für Gründe, warum denn Firmen auf euch zukommen und sagen, vielleicht jetzt außerhalb von, wir entsprechen vielleicht nicht mehr ganz unserem ursprünglichen Markenkern, warum sie ein Rebranding benötigen oder zumindest darüber nachdenken?
Also tatsächlich, ich glaube, ich mache relativ selten ein Rebranding. Oftmals ist es tatsächlich sogar so, dass wir mit Gründern und Gründerinnen ganz am Anfang, während sie das Unternehmen gerade frisch gegründet haben oder es eben sich in der Gründung befindet, zusammenarbeiten, um eben diese Power der Marke von Anfang an eigentlich zu entfachen. Und es geht eigentlich vor allem darum, viele Menschen verstehen ja unter einem Branding irgendwie vor allem am Ende das Logo und die Farbwelt und das ist auch ein kleiner Teil davon. Uns geht es aber eigentlich immer darum, erstmal zu verstehen, okay, was ist eigentlich die Geschichte, die ihr mit eurem Unternehmen und eurer Marke und auch persönlich erzählen möchtet. Und im Fall von My Müsli war es eben super interessant, als wir zusammen angefangen haben zu arbeiten, dass die Geschichte, für die My Müsli eben zu Gründungszeiten stand und dann eben auch die ersten Jahre, als das Unternehmen eben noch relativ jung war, eigentlich auch nach wie vor die Geschichte ist, die die Menschen berührt und begeistert. Und wie das nun mal so ist, und ich finde, das ist auch völlig natürlich, lernst du mit den Jahren dazu, du versuchst neue Dinge. Und deswegen war auch tatsächlich unsere ganze Auseinandersetzung so ein bisschen unter dem Stern zurück zum Kern, dass My Müsli sich überhaupt nicht verändern musste. Es ging gar nicht darum, jetzt ein Rebranding zu machen im Sinne von, komm, wir starten nochmal neu oder wir verändern jetzt großartig was. Es war viel, viel mehr ein, was macht uns denn eigentlich aus? Und das ist tatsächlich eine Auseinandersetzung, die einerseits natürlich total gefuelt ist durch Marktinsights, also in diesem Fall zum Beispiel eben diese sehr umfassende Marktstudie, die wir gemacht haben, qualitativ und quantitativ. Aber eben auch total wichtig zu schauen, was ist denn eigentlich auch in den Köpfen der Menschen, die diese Marke jeden Tag führen, auch für eine Vision vorhanden. Und das war eben ein großer, großer Teil der Auseinandersetzung. Also um deine Frage zu beantworten, warum entscheiden sich Menschen dazu, ein Rebranding oder Branding zu machen? Ich glaube, das sind meistens ähnliche Beweggründe. Es geht eigentlich immer darum, nochmal sich auch selbst vor Augen zu führen, etwas, was man meistens in sich trägt, aber selber noch nicht so auf den Punkt bringen kann. Und dafür ist dann meistens externe Hilfe ganz hilfreich.
Okay, interessant. Jetzt von der Metaebene vielleicht mal zu euren konkreten Änderungen. Ihr habt diese Marktanalyse durchgeführt, die kam ja quasi sogar das Jahr davor. Dann habt ihr mit den Ergebnissen gearbeitet und dann habt ihr ein Rebranding gemacht. Das ist jetzt irgendwie ein großer Begriff, aber wo merke ich das als mein Müsli-Konsument jetzt ganz konkret? Was hat sich geändert?
Ich kann ja mal anfangen und Kürer kann vielleicht ergänzen. Also die erste Änderung war bestimmt auch, die wir auch sozusagen eingeleitet haben, war das Produktportfolio, was wir eben signifikant reduziert haben. Also wir haben über die Jahre hinweg einfach ein sehr breites Portfolio aufgebaut, innerhalb der Marke My Müsli, aber auch mit anderen Marken, die wir noch ergänzt haben, einfach aus einer Passion heraus für Lebensmittel, würde ich mal sagen, und einfach immer dem Treiber irgendwie zu sagen, hey, da ist ein Produkt, das können wir doch noch besser machen, ja, da gibt's noch nichts Vernünftiges auf dem Markt und eigentlich ist es doch total naheliegend, lass doch mal einfach umsetzen, und haben es dann einfach gemacht, ohne vielleicht immer genau zu prüfen, passt es wirklich zu uns, ist es wirklich unter der Marke My Müsli sinnvoll, das zu ergänzen. Und natürlich gibt es dann immer auch Käufer, ja, also wenn wir was auf die Website stellen und das irgendwie ein durchdachtes Produkt ist, ja, dann unsere Fans und Kunden, da gibt es immer welche, die es dann auch kaufen und deswegen ist es auch oft schwer zu sehen, okay, ist es jetzt wirklich ein Fehler gewesen, auch wenn der finanzielle Erfolg vielleicht sogar da ist, ja, aber trotzdem haben wir gemerkt, okay, da hat sich doch einiges eingeschlichen, was wirklich vom Markenkern einfach sehr abgelenkt und nicht dazu passt. Und dann haben wir als
welche
erstes...
Welche Produkte waren das?
Zum Beispiel hatten wir eine Linie für Babyfood, wir hatten Nussbutter im Glas, wir hatten Backmischungen und Zubehör, wir hatten Fruitshakes, wir hatten eine eigene Marke für Pflanzenmilch, für vegane Bio-Schokolade, also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Und alles macht irgendwo bestimmt Sinn, aber eben nicht unter der Marke Immer Müsli und nicht für uns. Und dann haben wir als erstes eben entschieden, weil es auch am längsten dauert, das umzusetzen, dass wir diese Artikel eben auslisten. Das merken die Kunden bestimmt natürlich am ersten, dass sich einfach das Sortiment deutlich vereinfacht hat und weniger komplex geworden ist bei uns auf der Seite. Und dann ging es eben darum, diesen Markenkern, also der Individualität und der persönlichen Freiheit, sich sein Müsli eben so zu machen, wie man es eben genau möchte. Und das geht nur bei uns tatsächlich bis heute, eben rauszukehren, auch visuell, auch in dem ganzen Look und Feel von der Marke. Und da haben wir angefangen, oder hat vor allem Partners natürlich dann angefangen, sich die CI anzugucken, die Bildsprache anzugucken, den Tone of Voice anzuschauen und das alles eben ja mehr auf diesen Markenkern auszurichten, sodass er eben auch wirklich ganz klar nach außen dringt. Aber vielleicht kann Kyra das noch ein bisschen besser erklären, weil sie es ja auch entwickelt haben.
Ja, ich glaube, eine Besonderheit bei My Müsli, und das ist eigentlich total schön und hat uns auch am Anfang total irgendwie begeistert, aber natürlich geht da unfassbar viel an Gedankengut in die Entwicklung der unterschiedlichen Produkte und da ist sehr, sehr viel Kreativität auch vorhanden. Und als wir angefangen haben, auch einmal so eine Analyse des Ist-Zustands zu machen, zu schauen, okay, wie kommunizieren wir denn aktuell auf der Website, auf unseren Social-Media-Kanälen, was haben wir dann zum Beispiel auch intern für Guides, die wir mitgeben, wenn jemand zum Beispiel sich Gedanken macht, wie kommuniziere ich denn jetzt zum Beispiel ein neues Produkt intern und extern, haben wir festgestellt, dass es eben extrem detailliert war. Und dadurch, dass eben so viele Gedanken in das Produkt und in die unterschiedlichen Produktkategorien auch einfließen, hat man natürlich ein riesiges Mitteilungsbedürfnis und möchte eigentlich alle Details und alles, was man sich irgendwie vorgestellt hat, auch direkt kommunizieren. Das Problem ist, und das passiert ehrlicherweise sehr, sehr vielen Marken und Unternehmen, dass du irgendwann diesen Absprung schaffen musst zwischen, ich rede jetzt gerade sehr lange über mich und jetzt müssen wir aber eigentlich auch darüber sprechen, was ist denn dir als Mensch, den ich überzeugen möchte, also Endkonsument, Kunde, wie auch immer, bringt. Und ich finde, das hat man jetzt tatsächlich direkt sehr stark gemerkt in der Kommunikation. Es ist etwas weniger geworden, aber eben viel mehr, also weniger im Sinne von weniger selbstreferenziell und viel mehr darüber, was verbindet uns denn eigentlich. Also ich bin mein Müsli, das ist mein Produkt und du bist der zukünftige Kunde oder die zukünftige Kundin oder auch bereits bestehende Kundin. Und das ist das, was uns eigentlich gemeinsam verbindet. Und ja, das war, finde ich, ein Riesensprung tatsächlich in der Kommunikation.
Ihr habt gerade gesagt, dass ihr euch als Leitmotiv quasi für euer Rebranding auch euren Markenkern gewählt habt, weil das oft die Aussage war in den Studien, dass ihr euch davon entfernt habt oder dass nicht mehr klar ist, wofür My Müsli steht oder dafür steht es, aber ist es jetzt vielleicht gerade nicht mehr. Jetzt habt ihr aber auch gesagt, dass ihr Produkte aus dem Portfolio gestrichen habt, die unter anderem auch finanziell einfach wirklich attraktiv, profitabel waren. Das tut natürlich auch weh. Gab es irgendwann in diesem ganzen Prozess dann auch mal den Gedanken, die Produkte beizubehalten, unter einem anderen Markennamen, unterschiedliche Markennamen zu wählen oder sogar den Markennamen von My Müsli zu ändern?
Tatsächlich, also den Gedanken, den Markennamen von Müsli zu ändern, gab es nie. Einfach deshalb, weil My Müsli wirklich eine sehr hohe Bekanntheit hat. Also wir haben eine gestützte Markenbekanntheit von deutlich über 60%. Das zu ändern wäre, glaube ich, wirklich fahrlässig und auch ein bisschen dumm. Das hätten wir niemals gemacht. Natürlich, wir hatten auch andere Marken, ja zum Beispiel für Pflanzenmilch, wo wir auch damals schon gesagt hatten, okay, das ist so weit weg von Müsli, das können wir nicht unter My Müsli machen, wir brauchen dafür eine neue Marke. Die dann auf der My Müsli Website quasi als eigene Marke auch dargestellt wird und so verkauft wird. Wir haben aber auch gemerkt, dass es natürlich wahnsinnig viel Komplexität mitbringt, sowohl in der Kommunikation zum Kunden als auch intern, wenn man diese ganzen verschiedenen Produkte und Kategorien eben vernünftig kommunizieren möchte. Und haben dann beschlossen, okay, das ist einfach zu komplex, das funktioniert nicht, zumindest für uns nicht, wir haben es einfach nicht hinbekommen. Und haben gesagt, okay, lieber fokussieren wir uns auf das, was wir wirklich gut können und streichen den Rest raus. Das ist für uns einfacher und für den Kunden ist es auch einfacher. Weil im Endeffekt müsstest du ja das Gleiche, was du für My Müsli hinbekommen hast, dass die Kunden verstehen, wofür du als Marke stehst und die Werte, für die du vertrittst, auch wertschätzen lernen, müsstest du ja für diese ganzen anderen Marken auch entsprechend wieder hinkriegen. Und das kann man natürlich machen, aber dafür brauchst du natürlich auch viel Zeit, viel Geld und viele Ressourcen. Und die wollten wir nicht aufwenden und haben gesagt, okay, wir haben noch so viel Potenzial, was Müsli angeht, wir fokussieren uns lieber darauf.
Okay. Der BWLer in mir, der muss natürlich fragen. Ich glaube, das Rebranding, seit wann ist es quasi umgesetzt worden und live seit September?
Oktober, genau. Oktober. Es hat ein Jahr gedauert, ungefähr alles umzusetzen.
Okay, es sind erst 2 Monate. Aber ja. Merkt man das in den Umsatzzahlen oder vielleicht auch in den Umsatzzahlen von euren individualisierbaren Müslis, dass ihr euch da jetzt quasi auch wirklich mehr wieder auf diese Individualisierbarkeit fokussiert habt? Sieht man da auch schon umsatzseitig irgendwie nach 2 Monaten Effekt oder sagt ihr, das braucht länger?
Das braucht auf jeden Fall länger. Also umsatzseitig, weil ehrlicherweise unsere Sorge, die wir auch ein bisschen hatten, dass vielleicht Kunden auch erstmal überfordert sind. Ja, wir sehen ja schon anders aus als vorher. Das fällt vielleicht nicht jedem auf, aber den Stammkunden auf jeden Fall. Ja, es hat sich ja wirklich jedes Packaging, die Website, der Newsletter, jeder Touchpoint zum Kunden hat sich verändert und das sind wirklich viele, die wir da inzwischen aufgebaut haben. Und natürlich kann es erstmal sein, und das kennt man ja so aus dem E-Commerce, wenn man Dinge verändert, lieber erstmal AB testen, weil man weiß ja nicht, ob die Veränderung vielleicht zu groß ist, Kunden verwirrt sind, vielleicht dann abspringen, nicht mehr kaufen möchten. Die Zeit, das alles zu testen, haben wir uns quasi nicht gegeben, sondern haben es einfach alles wirklich umgesetzt, ohne es vorher zu testen. Und deshalb war schon die Sorge da, okay, wir stellen jetzt von heute auf morgen alles um. Ja, alles ist plötzlich im neuen Look. Vielleicht gibt es auch Leute, die einfach sagen, okay, das ist nicht mehr meins, das gefällt mir nicht mehr, ich möchte es nicht kaufen, die Website, ich finde mich nicht mehr zurecht, wie auch immer. Das war zum Glück nicht der Fall. Also es hat wirklich keinen Dip nach unten gegeben. Wir haben sehr positives Feedback bekommen von Kunden, von Fans auf Social Media, die uns da gefeiert haben, dass wir das eben umgesetzt haben. Also es war wirklich sehr positiv. Von daher nein, also kein Umsatzsprung. Aber was wir natürlich schon gemerkt haben, ist, dass der Komplexitätsrückgang auf jeden Fall auch für weniger Kosten intern vor allem gesorgt hat. Also kostenseitig sind wir besser aufgestellt und sind aber sehr zuversichtlich, dass der Umsatz dann auch, wenn die Kampagne wirklich greift und wir das dann auch nochmal stärker nach außen kommunizieren können mit Brandkampagnen etc., dass es dann auch natürlich nochmal einen positiven Effekt auf den Umsatz haben wird.
Werbung.
Ich darf heute Werbung machen für meine Lieblings-Google-Ads-Agentur und zwar Touchpoint und vor allem der Gründer Simon, der hat mir schon ganz oft den Arsch gerettet, denn es ist Wahnsinn, bei uns hat Google, wir haben es mit verschiedenen Agenturen ausprobiert und es hat leider nicht geklappt und ich war so, das kann doch nicht wahr sein, weil Amazon funktioniert, dann muss doch Google auch funktionieren. Dann habe ich auch mal auf LinkedIn gepostet, ich suche jemanden. Dann hat sich Simon gemeldet und der hat das Ding zum Fliegen gebracht. Das war krank. Und deswegen arbeiten wir schon seit vielen Jahren mit Touchpoint zusammen. Die sind ein richtig nerdiges Team, verwalten über 60 Millionen Adspend auf Google. Nur auf Google 60 Millionen. Wahnsinn. Und wir sind wirklich happy. Inzwischen haben wir es zwar in-house, aber trotzdem hilft uns nach wie vor Simon und sein Team bei der strategischen Zusammenarbeit, weil immer wieder kommen neue Features raus oder sie sehen was im Ad-Account, was wir selber einfach nicht sehen. Und da arbeiten wir auch bis heute, seit vielen Jahren, gemeinsam mit Touchpoint dran. Deswegen, wenn ihr mal, ist ein wirklich sehr sympathischer und lieber Mensch, mit dem lieben Simon, mit dem Gründer selber sprechen wollt, der auch viele, viele Jahre Berufserfahrung hat, dann bucht euch jetzt einen Call unter touchpoint.agency/snox.
Werbung Ende. Westwing war ja auch bei uns im Podcast, hatte ich ja gerade schon gesagt, haben auch zum Teil über ihr Rebranding gesprochen und sie waren sehr klar darüber, wie sie rangegangen sind und haben gesagt, dass auch eine Leitfrage war, wen wollen wir denn nicht ansprechen mit unseren Produkten? Habt ihr euch die Frage auch so konkret gestellt? Also vielleicht mal einfach umgedreht, nicht so, wen wollen wir denn erreichen, sondern wen wollen wir eigentlich nicht ansprechen?
Absolut. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich total wichtig und uns war zum Beispiel von Anfang an bewusst, okay, der Mensch, der jetzt vor allem mit dem Ziel einkauft, das allergünstigste Produkt einzukaufen, den werden wir niemals überzeugen können und es wäre auch absolut verschwendete Mühe, das zu versuchen. Dennoch war es total interessant, auch vor der Studie so ein paar Hypothesen im Team aufzustellen und zu gucken, was glauben wir denn eigentlich zu wissen über unsere aktuellen KäuferInnen. Und da gab es schon auch ein paar Überraschungen. Also ich fand besonders interessant, dass man schon vor der Studie dachte, dass die meisten KäuferInnen wahrscheinlich irgendwie überhaupt nicht preissensibel sind, extrem hohes Einkommensniveau haben und dass sie sag ich mal, alles in ihrem Haushalt irgendwie besonders teuer ist. Und ich fand es total schön, weil ich meine, das ist eben auch eine Wahrheit, die man natürlich irgendwie, klar, mein Müsli ist nicht das günstigste Produkt, aber es ist eben auch mit die beste Qualität, also kostet eben ein bisschen mehr. Und ich glaube, das war zum Beispiel super, super interessant auch zu sehen, okay, wir erreichen Menschen in ganz, ganz unterschiedlichen demografischen Verortungen und eben nicht nur die Menschen, denen Preis komplett egal ist. Ja.
Was ist denn die Hauptzielgruppe? Also auch alterstechnisch und ja, irgendwie einkommenstechnisch, du hast gerade schon angesprochen. Also was kam als Hauptzielgruppe raus?
Tatsächlich fand ich auch ganz interessant, wobei das eher eine Hypothese war, die wir vorher auch schon, glaube ich, hatten, die dann eher bestätigt wurde, dass vor allem weibliche KäuferInnen mein Müsli kaufen, wobei es eigentlich auch sehr gemischt ist. Und was auch super, super interessant war, und das war eben auch unglaublich hilfreich, da diese Studie als Grundlage zu haben, dass eben die KäuferInnen von mein Müsli unfassbar divers sind. Also es gibt natürlich zwei Hauptzielgruppen, der große gemeinsame Nenner ist tatsächlich eben der Wunsch nach Individualität und einem extrem hohen Qualitätsanspruch. Das waren so die zwei besonderen Punkte. Aber es war eben auch zu sehen, okay, eigentlich gibt es keine Altersbegrenzung. Also du hast eben auch genauso Teenager, junge Erwachsene, Männer. Und das finde ich eigentlich auch besonders schön. Also dass es eben so eine Vielfalt gibt. Aber da eben dann auch zu schauen, okay, was ist denn der gemeinsame Nenner, obwohl die Menschen alle so unterschiedlich sind, das war eben dann auch wieder eine Anforderung an die Positionierung der Marke.
Habt ihr auch zu Teilen eine neue Positionierung vorgenommen? Also wir haben ja gerade viel drüber gesprochen, zurück zum Markenkern. Aber gab es auch einen Punkt, der euch total überrascht hat, wo ihr gesagt habt, der war jetzt eigentlich nie in eurem Markenkern fest verankert, aber der ist eher oft irgendwie aufgetaucht. Das müssen wir mehr irgendwie auch in unsere Identität mit einbringen.
Also von außen betrachtet, ich bin total gespannt, wie Stefan das gleich nochmal beschreiben wird, war es tatsächlich Freiheit. Und das ist etwas, wenn du dann eben dich tiefer mit der Geschichte des Unternehmens auseinandersetzt, mit den Gründern sprichst, mit den Teams sprichst und dann feststellst, wow, das ist ein Unternehmen und eine Marke, wo Freiheit sehr, sehr groß geschrieben wird und eben diese Freiheit dann übersetzt in das Produkt und auch in den Kundennutzen, eben sich selbst auszudrücken und zwar völlig ohne sich Sorgen zu machen, ob man damit jetzt aneckt oder ob das eben alle toll finden. Das ist eben auch so ein spannender Teil der Gründungsgeschichte, dass natürlich viele Leute gesagt haben, was für ein Quatsch. Also was ist das denn für eine Produktidee? Wer braucht denn individualisierbares Müsli, das ich übers Internet bestellen kann? Da werden nicht alle Leute gesagt haben, ja, danke, da warte ich seit 10 Jahren drauf. Und trotzdem ist es eben ein großer Erfolg. Und eben da den inneren Kompass zu hören, die Freiheit zu haben und auch auszuüben, da selbstbewusst mit umzugehen. Das war etwas, was immer mitgeschwungen ist, aber niemand jemals auf den Punkt gebracht hat und was nirgendwo niedergeschrieben war. Deswegen würde ich sagen, Freiheit war so ein Thema, was ich super spannend fand in der Auseinandersetzung.
Das war auf jeden Fall auf der emotionalen Ebene, das würde ich es genauso unterschreiben. Und auf der rationalen Ebene war es auch ganz spannend, weil wir da eben auch natürlich die Kunden gefragt haben, was ist euch denn wichtig? Und vielen war wirklich Bio war ihnen sehr wichtig, aber wir haben auch gemerkt, viele wissen eigentlich, dass wir Bio sind. Und wir haben das bisher immer so als ja quasi gegebene Anforderung wahrgenommen, dass das Beste im Müsli natürlich Bio sein muss und es gibt eigentlich, geht gar nicht anders. Und haben es deswegen auch nie vorne auf die Verpackung zum Beispiel geschrieben oder das Bio-Siegel da aufgebracht. Weil wir haben gesagt, okay, wir müssen, also uns war Design eben auch immer schon sehr wichtig und es muss schön aussehen und so und das Bio-Siegel ist vielleicht nicht das Schönste. Also packen wir es zwar hinten drauf zu den Zutaten, aber nicht vorne, ja, das ist passt nicht. Haben uns jetzt aber im Rebranding dazu entschieden, okay, wir kommunizieren das stärker, wir nehmen das Siegel vorne mit drauf, wir machen es auf der Website auch nochmal deutlicher, was diese wirklich rationalen Benefits sind, die quasi auch für das Produkt sprechen. Und haben da jetzt, glaube ich, eine ganz gute Balance gefunden, eben zwischen den emotionalen und den rationalen Benefits, die Marke mit sich bringt. Und haben es geschafft, die, glaube ich, alle relativ ja gut und klar zu kommunizieren.
Durch die Marktstudien, die ihr vorher durchgeführt habt, war das ja auch eine sehr datenbasierte Entscheidung, die ihr getroffen habt. Und dann kam Kira mit ihrem Team da mit rein. Und dann wurde das Rebranding vorgenommen. Ich stelle mir den Prozess aber so vor, dass da auch viele Entscheidungen getroffen werden, gerade wenn es das eigene Baby ist, bei denen man vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen hat oder denkt, ach Mann, also das haben wir doch irgendwie aus dem und dem Grund gemacht. Und ja, das wurde vielleicht nicht so angenommen, aber wir könnten es ja nochmal probieren. Jetzt haben wir die Daten dazu. Welche Entscheidungen sind am schwersten gefallen oder haben irgendwie am meisten wehgetan in dem ganzen Prozess?
Puh, spannende Frage. Also zum Ersten, ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern. Es lief ja so, nach dieser Kundenstudie haben wir dann eben Partners und Köder beauftragt. Sie haben dann diverse Interviews mit uns geführt, sich die Marke eben ganz genau angeschaut, alles angeschaut, was schon da war. Haben es dann irgendwann eingeschlossen, ein paar Wochen, und kamen dann mit dieser Präsentation und auf uns zu. Und ich saß da mit Hubertus und Philipp, den beiden Gründern, in dem Office von Partners, und wir waren wirklich so nervös, weil wir haben nie vorher jemandem diese Marke in die Hand gegeben. Wir haben es immer irgendwie quasi selbst gemacht, und waren so, okay, was passiert da jetzt? Es kann richtig schief gehen. Und was eigentlich, wenn wir es blöd finden, ja, wie kommunizieren wir das dann und so? Und dann kam die Präsentation und wir waren wirklich total begeistert. Also keiner hat sich getraut, am Anfang was zu sagen, weil man ja nicht wusste, wie sieht's der andere jetzt eigentlich gerade. Und ich bin dann irgendwann, glaube ich, vorgeprescht und meinte so, okay, ich find's echt mega und es gibt eigentlich nichts, was ich blöd finde. Und das war schon mal ein guter Start, ja. Und dann natürlich ist es erstmal nur eine Präsentation, dann musst du es natürlich ausarbeiten, auch intern deinem Team irgendwie beibringen, was wir jetzt genau vorhaben und so. Und dann gab es natürlich schon, also wir haben uns ja auch vorgenommen, sozusagen diese Freiheit, diese Individualität in den Designs auch der Produkte deutlich stärker zum Ausdruck zu bringen. Und wir hatten da, glaube ich, bisher in den letzten Jahren ja einen schönen, aber auch irgendwie konservativen Weg gewählt, der so ein bisschen everybody's darling war. Und Hauptsache, es gefällt irgendwie jedem und keiner kann was dagegen sagen. Und das war eine Sache, die wir dann natürlich auch mit Druck von Partners aufgeben wollten und sagen, nee, also wir sind halt anders als die anderen. Wir sind nicht everybody's darling, sondern wir vertreten halt gewisse Werte, die müssen da auch rüberkommen. Und da gab es schon so das ein oder andere Design für gewisse Sorten von Müsli, wo dann, okay, das, bin mir jetzt nicht sicher, ob das dann auch unsere Kundin wirklich gut findet. aber wir haben es dann einfach gemacht. Und natürlich gab es auch mal Bauchschmerzen, wie es dann ankommt und so. Aber ich glaube, wichtig ist dann eben, das auch mutig durchzuziehen und dann nicht wieder mit Kompromissen anzufangen und wir machen es hier doch wieder, wie es früher war. Weil im Endeffekt ist es dann wieder eine Kompromisslösung, nichts Halbes, nichts Ganzes, und wäre, glaube ich, das Falsche gewesen, da einzulenken. Von daher gut, dass wir das nicht gemacht haben und auf Partners da gehört haben.
Da jetzt sehr happy klingt, würde ich auch sagen, es ist wahrscheinlich ein Key-Learning auch, gerade wenn man sich jemanden ins Boot holt, auch dazu vertrauen, oder? Also ich meine, wir haben auch selbst eine Dienstleistung, eine Beratung, und ich kenne das. Ich denke jetzt auch gerade nur an die 5%, wo es nicht so ist. Aber wir wurden auch schon oft in der Vergangenheit reingeholt, dass wir aufzeigen sollen, was alles irgendwie schlecht läuft und das unser klarer Auftrag war. Und manchmal sitzt man dann da und präsentiert die Sachen und dann heißt, nee, das ist super. Also das hat irgendwie den Hintergrund und wir ändern hier eigentlich gar nichts. Ich schätze mal, das gibt's aber auch bei dir, Kira, oder?
Also du meinst, dass Leute sich eigentlich gegen den Input, um es jetzt mal richtig fies zu sagen, wehren?
Ja, genau.
Ehrlicherweise seit Partners nicht besonders. Also nicht, dass die Menschen sich nicht wehren, aber alles, was wir jemals vorgeschlagen haben, ob das jetzt Design oder Strategie oder Kommunikation ist, ist immer so tief begründet, dass es tatsächlich kaum anfechtbar ist. Also beim Design wahrscheinlich schon am ehesten, weil man da egal wie strategisch hergeleitet ein Design ist, hast du immer noch Geschmack. Ich mag kein Rosa, ich mag kein Blau, ich mag keine Ahnung. Oder erinnert mich an was auch immer. Tatsächlich eher selten. Aber ich kenne diese Szenarien sehr gut aus meiner vorherigen Zeit in klassischen Werbeagenturen.
Ja, was würdet ihr abschließend vielleicht anderen Marken raten, die sich, wo zumindest die Frage mal aufkommt, sollten wir irgendwas bei uns verändern?
Erstmal würde ich mich fragen, woher kommt denn das Gefühl, dass was verändert werden muss? Da würde ich vermutlich die Kunden einbeziehen. Das haben wir wirklich gelernt. Und das wenden wir jetzt auch viel konsequenter an. Die Kunden wissen meistens, was die richtige Entscheidung ist. Also wenn du die Möglichkeit hast, dann frag sie auf jeden Fall, was sie denken. Frag sie danach, wie sich die Marke vielleicht aus ihrer Wahrnehmung verändert hat in den letzten Jahren. Wofür du eigentlich stehst, ja, vielleicht ist das Bild, was du hast von deiner Marke und das der Kunden ein ganz anderes. Und schau dann, ob diese Veränderung wirklich notwendig ist. Weil ich glaube, im Endeffekt ist es ja immer so, dass Kunden keine Marke per se lieben, sondern eigentlich die Kategorie, die eine Marke vielleicht erschaffen hat und die Werte, die damit einhergehen. Und diese Werte musst du natürlich immer wieder kommunizieren, damit sie auch verstanden werden. Und da musst du natürlich ab und zu den Reality-Check machen. Kommt es wirklich an da draußen oder nicht? Und dann musst du entweder was in der Kommunikation ändern, oder vielleicht sind auch die Werte, die du gewählt hast für dich, die du vertreten möchtest, die falschen und sind eigentlich gar nicht relevant für die Zielgruppe, die du auch wieder ansprichst. Und dann ist natürlich bist du schon eher bei dem Thema Rebranding und wirklich was verändern, damit du dann eben relevanter wirst für deine Kunden.
Ich würde Stefan auch zu 100% zustimmen. Ich glaube, wenn das Gefühl da ist, dann hat es wahrscheinlich auch einen Berechtigungsgrund. Und ich würde eigentlich Menschen immer empfehlen, überschätzt den Blick in den Spiegel nicht, weil am Ende guckst du dann doch durch die eigenen Augen wieder auf dich selbst. Und ich glaube, das führt oft zu Fehlentscheidungen, weil du natürlich einfach deinen eigenen Blick und deine eigene Perspektive immer wieder auf dich wirfst. Und hol dir, wenn möglich, genau wie Stefan sagte, Kundenmeinungen, Stimmen, Feedback mit rein und eben auch Menschen, denen du vertraust, die eigentlich wie ein Coach, deswegen ist da, glaube ich, auch irgendwie der externe Weg gar nicht so verkehrt, die einfach mal spiegeln, hey, so, das macht total Sinn, da glauben wir, gibt es noch Potenzial, let's discuss und da eben nicht zu viel Selbstbeschäftigung, lustigerweise, weil man denkt immer ein Rebranding und ein, also natürlich musst du dich mit dir selber auseinandersetzen als Marke und was dich bisher irgendwie zu dem Punkt gebracht hat, wo du jetzt bist, aber versuch da dir eben mehr als nur deinen eigenen Blick mit reinzuholen in diese Auseinandersetzung.
Wenn ich jetzt immer noch das Bauchgefühl habe und dann den Podcast gehört habe und denke, okay, ich sollte mal meine Kunden befragen und nicht nur mich selbst, weil ich bleibe bei meinem Gefühl, dass ich irgendwie was ändern soll. Vielleicht an dich, Kira, gibt es 3 konkrete Fragestellungen? Ich weiß, ihr macht es viel komplexer mit Hypothesen, die ihr vorher aufstellt, aber gibt es 3 Fragen, vielleicht auch mehr oder weniger, die man wirklich direkt auch in Kundenumfragen stellen kann und die wahrscheinlich schon erste gute Ergebnisse liefern oder vielleicht mein Bauchgefühl bestätigen oder widerlegen?
Also ich glaube, wenn du tatsächlich ein Feedback zu dir als Marke haben möchtest, dann brauchst du wahrscheinlich erstmal Menschen, die dich kennen. Also wenn ich jetzt jemanden frage, hey, wie findest du mein Müsli, und der Mensch hat noch nie von meinem Müsli gehört, kriege ich natürlich keinen guten Insight. Das heißt, idealerweise, und das sind natürlich auch die Menschen, an die du am schnellsten rankommst, mit bestehenden Kundinnen sprechen und einfach mal fragen, was assoziierst du eigentlich mit meinem Müsli oder mit mir als Marke? Ich glaube, das ist eine relativ offene Frage, wo du schon mal ganz gut Feedback bekommst. 2 weitere Fragen. Ich finde tatsächlich, man muss erstmal sich selber Fragen stellen. Warum existiere ich eigentlich in der Welt als Firma? Also was ist mein Reason to exist? Was sind die Reasons to believe? Warum Menschen mich kaufen sollten und mir auch glauben sollten. Und last but not least, ich finde, es ist eigentlich besonders wichtig zu verstehen, was ist eigentlich der rationale Nutzen, natürlich als Base, den ich Menschen bringe, beispielsweise leckeres, individualisiertes, unfassbar hochqualitatives Müsli. Aber was ist auch der emotionale Nutzen, der dahinter liegt? Und ich glaube, der muss auch vor allem in der Kommunikation nochmal besonders klar werden, damit du aus dieser rationalen Vergleichbarkeit rauskommst. Ob das jetzt Socken sind oder Müsli oder Autos, Uhren, ist völlig egal. Da, glaube ich, verharren leider sehr, sehr viele Unternehmen.
Sehr spannend. Ich denke, bei dem einen oder anderen rattert es jetzt schon im Kopf. Und das ist ja eine Frage, die sich, glaube ich, immer sehr, sehr viele stellen, weil ich finde es auch immer interessant, wenn ich irgendwie sehe, eine Firma hat ein Rebranding gemacht, was eigentlich die Beweggründe da hinten dran sind. Weil ganz selten ist man ja als Marke an dem Punkt, oder dann hat man meistens irgendwie andere Probleme, dass man sagt, okay, unter der Marke können wir das auf keinen Fall hier noch weiter fortführen. Sondern es sind ja oft irgendwie Zeitpunkte, die sind dann für intern komplett klar, warum man es gemacht hat. Und für extern ist es so ein bisschen, dass man denkt, Ah ja, würde mich jetzt mal interessieren, warum. Deswegen, ich habe mich sehr gefreut, das heute zu erfahren, warum, und kann das jetzt auch viel, viel besser nachvollziehen und sehe das Ganze jetzt auch mal ein bisschen mit anderen Augen, was mein Müsli angeht. Deswegen vielen Dank an euch beide heute und dass ihr uns beide mal aus zwei unterschiedlichen Perspektiven Einblicke gegeben habt, wie und warum ein Rebranding stattfinden soll.
Du warst nochmal angefroren, Romy, zwischendurch.
Ich habe es gemerkt. Ich hab gerade abschließende Worte gesagt, aber die Tonspuren sind hier zweimal gesichert. Also mein Punkt sollte, die abschließenden Worte sollten da sein.
Okay, ja. Sehr gut.
Perfekt. Perfekt. Sehr, sehr cool. Dann ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Und macht's gut.
Vielen Dank, Romy.
Vielen, vielen Dank.